The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 17. Juni. Die Müßiggänger in unserem Lande haben eine neue Hymne. Statt
ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Statt Geier Sturzflug heißt es jetzt, wir singen das Bürgergeldlied von den Löschers. Wir haben keine Sorgen, wir beziehen Bürgergeld, wird da gesungen.
Wir scheißen auf die Arbeit, wir wollen Bürgergeld, Bürgergeld, Bürgergeld. Wir haben keine Sorgen, wir beziehen Bürgergeld, ein Hoch auf dieses Bürgergeld.
Das Bürgergeld, da kommt bei den Beziehern dieser großzügigsten Sozialleistung aller Zeiten Freude auf. Work-Life-Balance ohne Work. Ein bedingungsloses Grundeinkommen. Naja, es hat dann aber nicht überall seine Fans. Ein paar gibt's schon noch, die auch der Meinung sind, die Arbeit sollte nicht gänzlich aussterben.
Um es sehr klar und sehr deutlich zu sagen, wir wollen das sogenannte Bürgergeld der Ampel in dieser Form wieder abschaffen.
In die Sache ist jetzt Bewegung reingekommen und zwar aus mehreren Gründen. Die Kosten für dieses Bürgergeld, sie explodieren nach aktuellen Berechnungen der Regierung 10 Milliarden Euro. Mehr als geplant, also fast 50 Milliarden Euro. Der Finanzminister ist naturgemäß darüber nicht amüsiert.
Eine Mehrheit der Deutschen teilt auch unsere Überzeugung, dass das Bürgergeld eben kein bedingungsloses Grundeinkommen ist, sondern dass eine Gegenleistung zu erwarten ist. Die Gegenleistung für Solidarität ist, sie nur so lange und so weit wie nötig in Anspruch zu nehmen.
Die SPD scheint neuerdings auch einsichtig. Hubertus Heil, unser Arbeitsminister, hat am Wochenende angekündigt, drastische Strafen zu verhängen, wer trotz Bürgergeld arbeitet. Also schwarz arbeitet. Das ist ja der Witz bei dem Bürgergeld, dass man ja nicht arbeiten soll. Also, dem soll das Bürgergeld dann ganz gestrichen werden, der schwarz arbeitet. Und bei der Meldung wundert man sich doch ein bisschen, warum das nicht schon längst genau so gehandhabt wird. Das Bürgergeld war von Anbeginn an wahrscheinlich keine ganz gute Idee. Es schürt den sozialen Unfrieden im Land und befeuert die Neiddebatte, denn diejenigen, die für oft weniger Geld brav zur Arbeit gehen, die kalkulieren knallhart für sich, ob sich das überhaupt noch lohnt. Denn beim Bürgergeld, und jetzt kommt's, da kann man es mit zwei Kindern auf bis zu 2.500 Euro im Monat bringen. Netto, auf die Hand, mit Wohngeld, Heizgeld, allem drum und dran. In der Gastronomie findet man deshalb natürlich auch immer schwerer die Arbeitskräfte.
Wir haben aktuell 7 Vollzeitstellen zu besetzen, 0 Bewerber auch für die Ausbildungsplätze, 0 Bewerber. Leute sitzen zu Hause, gehen nicht arbeiten, kassieren gutes Bürgergeld und sehen da auch keine Motivation.
Sagt dieser Restaurantbesitzer aus Nordrhein-Westfalen. Es hemmt nicht nur Koch und Kellner, die Arbeit aufzunehmen, sondern es verhindert beispielsweise auch die Arbeitswilligkeit ukrainischer Flüchtlinge. In keinem anderen europäischen Land ist es so schlecht gelungen, die geflohenen Ukrainer an die Arbeit zu bringen und in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das ist die eine Seite. Einen anderen Aspekt hat der Politikwissenschaftler Professor Herfried Münkler vergangene Woche bei uns hier im Podcast hervorgehoben. Das Bürgergeld an ukrainische Männer im wehrfähigen Alter. Man müsse sich, sagt Münkler, die Frage stellen,
ob wir sagen, okay, wir zahlen ihnen Bürgergeld oder sonst irgendwas und machen ihnen den Aufenthalt hier möglichst angenehm. Oder aber, ob wir Strukturen schaffen, in denen die Erwartung, dass sie für die Verteidigung ihres Landes einstehen, deutlich wird. Kann sein, dass man sagt, okay, Männern, ukrainischen Männern zwischen 20 und 30, die kriegen kein Bürgergeld.
Das Interview haben offenbar auch einige Politiker gehört. Kurz vor der Innenministerkonferenz, die übermorgen in Potsdam beginnt, da hört man die Forderung zum Beispiel von Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen, dass man das Bürgergeld für ukrainische Männer im wehrpflichtigen Alter doch bitteschön aussetzen solle. Den Kollegen des RND, des Redaktionsnetzwerkes Deutschland, sagt er, Es passt nicht zusammen, davon zu reden, die Ukraine bestmöglich zu unterstützen und im gleichen Atemzug fahnenflüchtige Ukrainer zu alimentieren. Fazit: Alles, was jetzt rund ums Bürgergeld gesagt, diskutiert, gefordert wird, hätte, ehrlich gesagt, man schon bei der Einführung sehen können. Hier wird mit dem Geld der Steuerzahler erkennbar geprasst, ohne Sinn und ohne Verstand. Das ist nicht sozial, das ist teuer. Und unklug ist es auch. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche jetzt gleich mit der Transformationswissenschaftlerin Maya Göpel.
Und jetzt sind wir leider an der Stelle, wo wir sagen, wenn alle das fortschreiben, dann wird es auch in Zukunft nicht mehr vorhanden sein. Das ist ja das, was die Wissenschaft leider auch sagen muss.
Außerdem berichtet unsere Börsenreporterin Anne Schwedt von der Wall Street über eine sagenhafte, um nicht zu sagen märchenhafte Prognose für die Aktie von Tesla. Außerdem feiern wir den Geburtstag vom deutschen Albatros. Und dann wundern wir uns noch über die Schotten, die beim Mitsingen und Tanzen eine unfassbare Energie entwickeln. Wir alle kennen ihn, den unsichtbaren Elefanten im Raum, den wir natürlich am liebsten ignorieren würden, den Klimawandel. Doch so fern und so unsichtbar, wie wir ihn gerne hätten, ist er, der Klimawandel, eben nicht. Im Süden der Erdkugel sind extreme Wettersituationen längst Realität.
Gestern Nachmittag ergossen sich wirklich sintflutartige Regenfälle und Gewitter über Mallorca.
Nach heftigen Regenfällen und schweren Überschwemmungen entlang der italienischen Adriaküste haben vor Ort erste Aufräumarbeiten begonnen.
Und Meteorologen sprechen von den größten jemals in Europa gemessenen Niederschlagsmengen im Süden Europas. Von den Ausläufern sind auch die Türkei und Bulgarien betroffen.
Aber was tun, was nun? Wie transformiert man eigentlich eine demokratische Gesellschaft, die in Teilen vielleicht gar nicht transformiert werden möchte? Genau das erörtere ich jetzt mit der Transformationsforscherin Maya Göpel. Los geht's! Einen schönen guten Morgen, Frau Dr. Maya Göpel.
Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Steingart.
Sie sind Transformationsforscherin. Was macht eine Transformationsforscherin?
Eine Transformationsforscherin darf sich mit den größeren Umbrüchen in Gesellschaften beschäftigen. Also wann haben wir so Strukturwandel gehabt und wann haben wir wirklich sehr tiefe andere Formen des Wirtschaftens beispielsweise entwickelt.
Aber Sie sind ja nicht nur historisch unterwegs, sondern Sie gucken auch nach vorne. Sie wollen ja Teil sein auch von Transformation in Deutschland, in Europa. Also dass Veränderung auch ein Prozess ist, den die Leute mögen, oder?
Genau, also die Transformationsforschung schaut sich eben die Muster an. Kann man da Regelmäßigkeiten erkennen? Kann man da bestimmte Zeiträume entdecken, in denen Veränderung wahrscheinlicher wird, anschlussfähiger wird? Weil die Klimathematik ist ja eins von denen, wo eigentlich die Vorausschau aus der Wissenschaft sagt, Mayday, Mayday, das wird hier nicht besser. Und wir haben uns sehr viel Zeit damit gelassen, sodass wir tatsächlich ja die Ökosysteme und ihre Stabilität jetzt transformieren, fortschreibend. Und deshalb ist die Suche danach, mit welchen neuen Energiesystemen beispielsweise oder Verkehrsangeboten oder Nahrungsproduktionsmethoden können wir denn eigentlich das CO2 wieder ausreichend einfangen und vielleicht auch gleich noch ein paar andere ökologische Probleme mitlösen. Das ist ja global auch einzigartig, dass man wirklich sagt, wow, die Menschheit ist so eine treibende Kraft in der Summe der Personen und in der Anzahl, wie viel pro Kopf wir in Anspruch nehmen.
Ist das die Tyrannei der kleinen Schritte, die Sie in Ihrem Buch beschreiben?
Ja, ich glaube, das kann man ganz gut so zusammenfassen, weil ja erstmal individuell wir alle sagen, wir streben einem wünschenswerten Leben nach, wir sind gerne materiell gut versorgt, aber wenn das alle machen, kommen in der Summe dann genau zu diesen Schäden, wo dann die Individuen ja auch sagen, ich möchte das eigentlich nicht, dass die Tornados mein Haus abdecken oder dass jetzt ganz regelmäßig die Keller ausgepumpt werden müssen oder wir nichts mehr anbauen können oder die Preise wahnsinnig steigen, weil tatsächlich eben die Dürre zu Ernteausfällen führt.
Ist diese Tyrannei der kleinen Schritte nicht vielleicht aber trotzdem auch ein anderes Wort nur für Demokratie? Die Menschen tun das, was sie für sich selber wollen, für richtig halten, vielleicht auch egoistisch, aber jedenfalls entscheiden sie jeden Tag sehr frei und in der Summe ergibt sich die Tyrannei.
Ja, da würde ich auch schon reinschauen, ganz frei sind wir ja nicht, sondern wir sind ja in Rahmenbedingungen eingebettet und wir haben bestimmte Geschäftsmodelle, die funktionieren und wir haben bestimmte Investitionszyklen, die funktionieren. Dann haben wir bestimmte auch Machtstrukturen, die auch ein Interesse beispielsweise daran haben, fossile Energien vielleicht länger in den Leitungen zu halten, als wir es technisch müssten. Und innerhalb derer entscheiden wir dann. Und
ja, ich meine mit Freiheit jetzt das Einfamilienhaus für die Familie mit den zwei Kindern, freie Entscheidung, den Carport, ich meine das Dieselfahrzeug vor der Tür, ich meine das Grillen am Wochenende, Thüringer Rostbratwurst, Nackensteak. Dieses Leben, das für viele Leute sich mit dem Wort Normalität verbindet. Mhm. Ist das ein getriebenes Leben in Ihrer Wahrnehmung oder eins von der Industrie gewolltes Leben oder ist das Freiheit?
Es ist eingebettet. Also wir sind ja so Herdenwesen, ne? Und wir haben kulturelle Prägungen und wir haben soziale Erzählungen darüber, was das wünschenswerte Leben ausmacht. Und wir haben dann Angebote, die sich durchsetzen. Und jetzt sind wir leider an der Stelle, wo wir sagen, wenn alle das fortschreiben, dann wird es auch in Zukunft nicht mehr vorhanden sein. Das ist ja das, was die Wissenschaft leider auch sagen muss. Wenn wir weiter das betreiben, was wir normal nennen, ist da so viel Schadschöpfung eingebaut, dass wir den Zugriff auf diese Ressourcen, auf sauberes Grundwasser, um jetzt das Fleisch und die Effekte mitzudenken, aber auch Fläche. Also es ist ja gar nicht genug Quadratmeter da, damit alle ein Einfamilienhaus bekommen können.
Die Menschen entscheiden bei Wahlen natürlich, da sieht man, es gibt eine gewisse Abwehrhaltung auch, wenn Veränderung zu stark wird und insbesondere, wenn sie von außen übereinkommt. Und wir sehen dann, dass es bei Wahlen auch Rückschläge gibt, sozusagen, dass keineswegs überall auf der Welt progressiv gewählt wird. Ich sage nur Trump, ich sage Amerika, ich sage Wilders, ich sage Frau Meloni. Also ist das auch eine Reaktion auf zu viel Transformation?
Ich glaube, das, was Sie besprechen, ist total wichtig zu überlegen, was ist denn eigentlich alles passiert? Ne? Also das ist ja so das Umfeld, innerhalb dessen wir auch sagen, habe ich eigentlich noch die Power, noch mehr Dinge anders zu machen, weil ich ja die letzten Jahre Corona-Krise, Ukraine-Krieg im Nachbarland, dann Preisschocks, Energieversorgung, wie geht das weiter? Irgendwann ist natürlich so ein Wackelmoment auch erreicht, wo ich sage, boah, kann da mal eine Durchschnaufphase wieder kommen?
Gleichwohl muss ja Politik ein Interesse dran haben, so zu kommunizieren. Also das, was man gemeinhin Menschen mitnehmen auf die Reise. Klar. Das muss doch auch passieren. Ist das auch Ihr Job als Transformationsforscherin, tatsächlich Politiker zu beraten über Tempo und das Schrittmaß bei Veränderungen?
Versuchen wir, klar. Die Frage ist ja auch immer, wie stark die Politik auf wissenschaftliche Ratschläge hört oder eben gibt es ja noch andere, die deutliche Ratschläge reinbringen, auch aus der wirtschaftlichen Welt. Deshalb arbeiten wir jetzt mehr zusammen, auch mit der Wirtschaft, um klarzumachen, dass wir eben auch verlässliche Rahmenbedingungen brauchen, dass es eine gewisse Planungssicherheit braucht, dass das auch mit einer verlässlichen Preissteigerung beim CO2 zum Beispiel umhergeht, aber auch eine verlässliche Einführung dann eines Klimageldes, was ja auch die ärmeren Haushalte entlasten sollte. Also wir geben uns immer sehr viel Mühe, aus dem wissenschaftlichen Bereich diese sozialen und ökologischen Veränderungen durchaus zusammenzudenken, weil die Forschungslage da klar ist.
Aber vielleicht ist das auch eine zu verkopfte Sicht der Dinge. Vielleicht müssen wir einfach nur Lust machen, auch auf Veränderung. Das Wort Lust spielt in der ganzen Klimadebatte gar keine Rolle, sondern ist immer sehr apokalyptisch. Lust auf Veränderung, das ist ein bisschen untergegangen in dieser neuzeitlichen Transformationsforschung, scheint mir.
Ich glaube, in der Forschung gar nicht unbedingt. Aber in der Art, wie wir darüber sprechen, und das gibt eine tatsächlich reale Herausforderung, was die Klimathematik und die ökologischen Thematiken von denen, die Sie beschreiben, unterscheidet. Und das ist, dass Ursache und Wirkung sowohl bei dem Problem als auch bei den Maßnahmen nicht so eng zusammenfallen. Das heißt, ich verändere meine Verhaltensweisen, aber ich sehe noch nicht, wo ist der Effekt der Verbesserung. Das fängt bei Infrastrukturplanung an. Erstmal ist Baustelle und es nervt und alles kommt zu spät oder der alternative Verkehr funktioniert noch nicht. Und da in der Auslage habe ich noch nicht so leckere Sachen, die wirklich meinen Fleischkonsum ersetzen könnten. Und deshalb müssen wir da durchnavigieren. Und deshalb braucht es andere, aus meiner Sicht, Erzählungen, aber Zahlen und Erzählungen, die diesen Fortschritt bilanzieren. Deshalb arbeiten wir jetzt viel mit den Geschichten des Gelingens und viel aus einer Designperspektive. Also es gibt ja durchaus auch da diese Idee von, wow, wenn wir erstmal da sind, dann ist das ein sehr freies Leben.
Also der Staat, sagen Sie, hat schon die Rolle, in die richtige Richtung zu navigieren. Das ist also auch mit Zwang, Verbot, Nudging nennen das die Briten, zu stupsen.
Also wer sich überhaupt nicht motivieren lässt von den Selbststeuerungsmechanismen, dann müssen wir halt anfangen zu kontrollieren. Und wenn eine Gesellschaft es geschafft hat, mit einer Wirklichkeitsübereinkunft und dann so bestimmten Ideen über, was ist ein fairer Umgang, sich selbst zu steuern, das also sehr freiheitlich zu machen, dann brauche ich das im Idealfall gar nicht. Also
das ist aber nicht das, wo wir gerade stehen.
Eben. Und dann muss ich aber auch ehrlich sagen, warum hat es denn vorher nicht funktioniert? Und nicht der Politik sagen, ihr habt nicht alle Latten am Zaun, dass ihr jetzt regulieren wollt.
Wir reden ja sehr abstrakt. Ich glaube, die Menschen haben schon verstanden, dass wir fahren ja die ganze Zeit hier elektrisch zum Beispiel auf diesem Schiff. Die Menschen haben verstanden, dass elektrisch fahren auch beim Auto eigentlich cool ist. Keine Abgase leise und fährt außerdem auch noch schneller. Und dann stellt man fest,
Beschleunigung vor allem.
Die Beschleunigung. Man stellt dann fest, es gibt gar keine Tankstelle, in der Nähe nicht, im Hochhaus schon gar nicht. Das heißt, der Staat liefert gar nicht. Dieser Staat, der nicht liefert, kommt dann aber mit einem Verbrennerverbot und will es erzwingen. Also haben Sie auch Verständnis für die Menschen, die da sagen, ich würde mich transformieren, aber der Staat liefert nicht und kommt immer mit Verboten, statt an der Stelle Lieferinfrastruktur, Ladeinfrastruktur, die muss er schaffen.
Ich glaube, wir sind uns unfassbar einig, dass die vergangenen Regierungen nicht frühzeitig genug überlegt haben, welchen Strukturwandel braucht es und wie kommen wir da möglichst schnell voran. Weder bei der Bahn noch bei der digitalen Geschichte noch beim Netzausbau, aber tatsächlich ja auch der Möglichkeit, dass möglichst viele Menschen an der Energiewende teilnehmen. Das ist ja sogar zurückgedreht worden. Und natürlich hat das dann wieder die Frage nach sich zu ziehen, wer hat denn da Einfluss genommen und warum hat die Politik das nicht gemacht? Und da haben wir natürlich auch eine gewisse Form von Besitzstandswahrung, die in gewissen Allianzen sich im Lobbyismus dann auch Bahn bricht. Das heißt, Politik ist ja nicht entkoppelt vom Markt und Staat, sondern es ist immer ein Ausdruck auch von Kräfteverhältnissen in einer Gesellschaft. Und ich denke, deshalb braucht es da eine gewisse Ehrlichkeit von Seiten eben der Angebotserstellerin, sowohl aus der Industrie und Wirtschaft als auch der Politik, zu sagen, wir versuchen, die Angebotspalette und Spielregeln so zu machen, dass Menschen einigermaßen verlässlich sich in der Veränderung begeben können. Und Sie wissen, ausreichend Leute ziehen mit.
Sie meinen, wir sollen uns auch ein bisschen am Riemen reißen und nicht so warten, bis der andere mitkommt, sondern wir könnten auch mal, der Einzelne kann auch vorangehen.
Total. Und wir sind so schlau als Spezies. Wir haben schon so viele Dinge gerockt. Aber da müssen wir uns zuhören, ehrlich hinschauen und uns gegenseitig inspirieren und motivieren. Und dann geht viel mehr, als wir uns häufig, glaube ich, vorstellen.
Danach, Frau Göbel, kann gar nichts mehr kommen. Wir inspirieren uns gegenseitig und da können wir mehr, als wir heute uns zutrauen. Vielen Dank.
Danke Ihnen, Herr Stengert.
Heute Morgen möchte ich mich ausdrücklich an die jüngeren Hörerinnen und Hörer dieses Podcastes wenden. Genauer gesagt an die Studentinnen und Studenten unter euch. Ich möchte euch nämlich auf die Initiative The Pioneer Goes Campus hinweisen. Wenn ihr nämlich noch im Studium seid und ihr euch mit unseren Inhalten, auch der Idee eines werbefreien, politisch unabhängigen Journalismus identifizieren könnt, dann suchen wir für das Herbstsemester Studenten und Studentinnen, die als Botschafter unseren Journalismus an die Uni bringen wollen. Die mit uns gemeinsam Veranstaltungen machen, die einfach für uns da sind und wir sind dann für euch da. Interessiert euch das? Dann schaut doch für mehr Informationen, zum Beispiel über das, was man dabei verdienen kann, auf der Campus Pioneer Webseite vorbei. Die findet ihr nämlich in den Shownotes dieses Podcastes. Ich jedenfalls freue mich darauf, wenn möglichst viele von euch diese Campus-Initiative unterstützen und einige werden auf jeden Fall schon zum Pioneer Sommerfest im Juli auf unserem Medienschiff der Pioneer One dabei sein.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da sprechen immer noch alle über eine sagenhafte Prognose der Star-Investorin Katie Wood. Und damit nach New York zu unserer Börsenkollegin Anne Schwedt ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Sag mal, Anne, Katie Wood, die Chefin von ARK Invest, die hat ein neues Kursziel für die Tesla-Aktie ausgegeben. $2,600. Aktuell liegt der Kurs bei rund $180. Also, das hieße ja, Katie Wood sieht ein Potenzial in dieser Aktie von gut 1400%. Anne, sag uns, wie begründet sie das oder ist das alles unseriös?
Also sie begründet es damit, dass sie davon ausgeht, dass Tesla ein vollautomatisch fahrendes Auto auf den Markt bringen wird. Das würde dann ein völlig neues Geschäftsfeld eröffnen. Und zwar geht Cathy Wood davon aus, dass Tesla innerhalb der nächsten 2 Jahre einen Robotaxi-Service auf den Markt bringen wird. Nach ihren Rechenmodellen liege die Wahrscheinlichkeit dafür bei 96%. Das ist komplett misslinkt, da liege die Wahrscheinlichkeit bei unter 1%. Sie rechnet damit, dass Tesla in 2029 einen Umsatz von $1,2 Billionen machen wird und 63% davon von den Robotaxis kommen wird. Sie glaubt auch, dass das Robotaxi-Geschäft eine viel höhere Marge haben wird. Ob das jetzt unseriös ist? Naja, immerhin will Tesla-Chef Elon Musk im August einen Prototypen für das Robotaxi vorstellen. Aber ganz ehrlich, Gabor, Musk verspricht ja echt viel. Seit 2016 sagt er schon, dass es ganz bald ein Robotaxi geben wird. Der Autopilot von Tesla ist ja auch extrem fehleranfällig. Und vor kurzem hat er auch mega die KI-Investments in Tesla versprochen. Später stellte sich dann aber raus, dass die Investments zu seinem KI-Startup xAI fließen sollen. Also ich wäre da wirklich vorsichtig. Aber eins muss man Cathie Woods auch lassen. In 2018 hatte sie auch schon eine ähnlich gewagte Prognose für Tesla abgegeben und hatte recht. Also ich lasse mich da gern überraschen und eines Besseren belehren, bin aber vorsichtig.
Und dann, Anne, lass uns noch auf die Termine in dieser Woche schauen. Was gibt's da?
Da haben wir tatsächlich eine verkürzte bzw. der Mitte getrennte Börsenwoche. Am Mittwoch ist nämlich Juneteenth-Feiertag. Da hat die Börse, seitdem Joe Biden ein entsprechendes Gesetz unterschrieben hat, seit 2 Jahren auch immer zu. Spannend wird diese Woche vor allem der Freitag. Da ist der sogenannte Hexensabbat und der wird für sehr viel Volatilität und Volumen sorgen. Da laufen nämlich Aktienoptionen, Index-Futures und Indexoptionen alle am selben Tag aus. Das gibt es nur 4-mal im Jahr. Abgesehen davon gibt es noch Zahlen aus dem Einzelhandelssektor und zur Industrieproduktion und einige FED-Mitglieder werden in der Öffentlichkeit sprechen. Quartalszahlen gibt es unter anderem von Kroger und Accenture und bei Walmart steht das Walmart Plus Shopping Event an.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass die Deutschen auch im Schwimmbecken nur noch Mittelmaß sind, zwischen 2,9 und 2024. Also ganze 15 Jahre lang gab es keinen einzigen Schwimmweltmeister aus unserem schönen Land. Erst bei der WM in diesem Jahr wurde dieser Bann gebrochen, und zwar von Angelina Köhler. Darum lassen wir uns heute gemeinsam an den Beckenrand der Nostalgie schwimmen. Anlass ist der 60. Geburtstag dieses Mannes.
Gold Medal, representing the Federal Republic of Germany. The Olympic champion and the new world record holder, Michael Gross.
Wenn Michael Gross Mitte der 80er auf den Startblock stieg, dann hielt man zumindest mal in Westdeutschland den Atem an. Wie zum Beispiel bei den Olympischen Spielen in Los Angeles.
Eine halbe Länge hat sich noch nicht so sehr absetzen können. Die letzten Meter, Gross kommt, Gross kommt und ich glaube, er wird gewinnen. Flieg, Albatros, flieg!
Dieser Ausspruch des Sportreporters Jörg von Torra, flieg, Albatros, flieg, wurde zum geflügelten Wort. Den Spitznamen Albatros, den bekam Michael Gross übrigens, weil er eine unglaubliche Armspannweite von 2,13 Meter hat. Diese 2,13 machten ihn fast unbesiegbar auf 100 und 200 Meter Schmetterlingsschwimmen. Dreimaliger Olympiasieger, mehrfacher Weltmeister. Und außerhalb des Beckens allerdings, da war Michael Gross kein großer Kommunikator. Und auch keine Werbeikone wie beispielsweise Boris Becker. Sein Privatleben schützte Michael Gross sehr früh, sehr gezielt vor der Presse, wie das ZDF es in einer Reportage beschreibt.
Ein Star ist er natürlich, aber keiner zum Anfassen. Keine Bilder aus seinem Zuhause, keiner aus der Schule. Und er sagt, er habe ein aus den USA angereistes Kamerateam fortgeschickt, das in diese Sphäre einzudringen versuchte.
Michael Gross hat mal ausgerechnet, er sei in seinem Leben über 40.000 Kilometer geschwommen. Heute geht er lieber wandern oder arbeitet als Unternehmensberater. Naja, und Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt ist er auch noch zum Thema Digital Leadership. Wir sagen heute Morgen, genieße deine Freiheit, Albatros. Alles Gute zum 60. Geburtstag, Michael Gross.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Welche Energie die Schotten entwickeln können, sobald Musik im Spiel ist. Das haben sie in den letzten Tagen auf beeindruckende Art und Weise gezeigt. Zum einen, wie die schottischen Fußballfans am Freitag war das musikalisch. Erstmal die Münchner Innenstadt mit einer Armee von Dudelsackspielern erobert haben. Dann diese inbrünstigen Fangesänge während des Spiels. Und statt nach der deftigen 5:1 Niederlage gegen Deutschland zu trauern, wurde einfach weiter gesungen. Musik und Schottland, das scheint irgendwie zusammenzupassen. Das hat jetzt auch Taylor Swift aus den USA erfahren dürfen. Wie jetzt das königliche britische geologische Institut mitteilte, hat das Taylor Swift-Konzert in Edinburgh, der schottischen Hauptstadt, ein Mini-Erdbeben ausgelöst. Die seismischen Wellen durchsingende, aber vor allem durch tanzende Fans, seien noch 6 Kilometer vom Veranstaltungsort messbar gewesen. Donnerwetter. Wir sagen Respekt, liebe Schotten, aber wir wissen natürlich auch, dass ihr nicht nur Remi Demi drauf habt, sondern auch sehr gefühlvoll sein könnt. Bestes Beispiel ist die Glasgower Band Snow Patrol mit ihrer Ballade Chasing Cars. We'll do it all. Everything on our own. Ich wünsche Ihnen und ich wünsche euch einen gefühlvollen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say how I feel. Those three words I said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you?